Ja, manchmal ist das ja auch eine Ehre, zu einer Minderheit zu gehören. Ich glaube, meine Frau und ich und die meisten hier im Raum können sagen, wir gehören zu den 5%. Ich habe das auch gelesen. Es hat mich einerseits überrascht, andererseits nicht. Was mich schon ein bisschen überrascht hat, ist, dass so viele Christen auch nicht die Bibel lesen. Und ich denke trotzdem, dass die kleine Minderheit was ausmacht. Jesus sagt, ihr seid Salz und Licht. Und das ist wunderbar, dass wir das sein dürfen. Und das hat damit zu tun, dass wir das lebendige Wort des lebendigen Gottes jeden Tag in uns aufnehmen. Gott spricht zu uns durch sein Wort. Und das will er auch jetzt tun. Gott lädt ein und ich lese uns aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 28, die letzten Verse. Kapitel 28, Matthäus, von Vers 18 an. Ich lese allerdings nach der Einheitsübersetzung, aber man wird es wahrscheinlich auch verfolgen können. Und es ist sogar interessant, wenn ihr parallel den Luther lest, weil es gibt ein paar Nuancen, auf die werde ich in der Predigt auch eingehen. Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Die letzten Worte des Matthäusevangeliums. Wir haben sie eben gehört, ein weltberühmter Bibeltext, in Auszügen sicherlich weltberühmt auch für die 95%, die nicht jeden Tag Bibel lesen. Ich glaube schon, dass einige dieser Worte in der Kultur unseres Landes, unserer Gesellschaft, in Europa zumindest, in Amerika und in vielen anderen Teilen der Welt irgendwie schon mal angekommen sind. Wir haben es eben gehört. Einige würden vielleicht sogar sagen, nicht nur berühmt ist dieser Text, er ist berühmt berüchtigt. Jesus und das Christentum, die zeigen sich hier von der harten Seite, könnte man sagen. Berühmte letzte Worte. Ich erinnere mich an eine Reihe der Evangelischen Allianz zu diesem Thema, zu diesem Text. Die Überschrift und der Leitgedanke lautete: Gott lädt ein als der dreieinige Gott. Dann fallen wir doch gleich mal mit der Tür ins Haus. Der dreieinige Gott lädt also ein. Wirklich? Hat die Evangelische Allianz da nicht vielleicht was völlig falsch verstanden? Unser Predigttext hier nochmal in Kurzform, und zwar in der kernigen Übersetzung von Martin Luther, die ihr auch gelesen habt. Jesus sagt, da mir ist gegeben alle Gewalt. In der Einheitsübersetzung hieß es alle Macht. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, und dann geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, taufet sie, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das ist doch keine Einladung. Das ist ein Befehl. Die Überschrift in der Lutherbibel heißt entsprechend der Missionsbefehl. In meiner Lutherbibel steht das drüber. Luther hat hier einen wirklich kernigen Doppelbegriff geprägt. Und die Wahrheit ist, in der Geschichte der Kirche hat es Zwangsmissionierungen gegeben, Zwangstaufen. Im Zeitalter der Kolonialisierung haben sich etliche Missionare als Zivilisationstrainer verstanden für vermeintlich rückständige Völker im Auftrag Jesu. Und das greift natürlich auch die moderne Religionskritik gern auf. Erstens Mission, und dann auch noch Befehl. Beide Begriffe und erst recht im Doppelpack Missionsbefehl sind heute nicht gerade geeignet, Sympathien für das Christentum zu wecken. Allerdings, Mission, was ist denn das eigentlich? Der lateinische Begriff Missio bedeutet einfach nur Auftrag oder Sendung, Aussendung. Wir kennen den Begriff Mission im Deutschen, übrigens auch den gleichen Begriff, ganz neutral oder oft sogar positiv. Bei einer Naturkatastrophe, so wie jetzt im Süden Deutschlands, brechen mutige Helfer auf zu einer Rettungsmission. Oder Forscherinnen und Forscher zu einer Erkundungsmission. Manche Diplomaten sind in geheimer oder in wichtiger Mission unterwegs. So ähnlich ist es eigentlich auch bei Jesus. Man muss diesen Begriff nicht negativ deuten. Er sagt zu seinen Nachfolgern, ich habe eine wichtige Mission für euch. Es ist eine Friedensmission. Die gute Botschaft, die Liebe von Gott, die ich euch zeigen konnte, die ist für alle Menschen da, sagt Jesus. Hilfreich, lehrreich, tröstend, befreiend, auch aus Einsamkeit befreiend. Diese gute Botschaft, sie kann helfen, dass dein Leben heil wird. Sag den Menschen genau das weiter. Erzählt, was ihr von mir gesehen, was ihr gehört habt, was ihr erlebt habt. Zeigt ihnen Gottes Liebe. Klar ist jedenfalls, Jesus gibt hier seinen Jüngern einen Auftrag. Er gibt seinen Nachfolgern, seiner Kirche, er gibt uns einen Auftrag. Ein Auftrag also, okay. Aber eine Einladung? Ist das auch eine Einladung? Gott lädt ein, wozu eigentlich? Und jetzt mal ehrlich, wollen die Menschen überhaupt eingeladen werden? Haben wir nicht ganz andere Sorgen, andere Themen? Deutschland 2024, Kriege, Klimakleber, kollektive Verunsicherung und Krise der Demokratie. In einer Woche sind Europawahlen und dann im September Sachsen, Thüringen, Brandenburg. Im November wählt Amerika. Israel und die schlimme Lage der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen. Was für Zeiten erleben wir eigentlich und was für Zeiten bestehen uns eigentlich bevor? Wohin geht die Reise mit dem Frieden? Er ist bedroht, auch für uns. Mit dem Wohlstand, mit unserer wertvollen Demokratie. Wir hatten uns irgendwie dran gewöhnt. Das ist der Normalfall. Die meisten von uns hatten sich daran gewöhnt. Also Sie hören es schon an den Themen, wie ich sie hier so hindrehe. Der, der hier vorne predigen darf, der liest Bibeltexte und Jesusgeschichten, nicht als Theologe, kann ich nicht, ich bin keiner. Ich lese solche Texte auch als Journalist, der Christ ist, oder als Christ, der Journalist ist. Dann schauen wir uns diesen Text, seine Hintergründe, doch mal genauer an. Ein paar Fragen, wie bei einer journalistischen Recherche. Wer ist eigentlich unser Autor? Wer hat das eigentlich verzapft? Wer hat das geschrieben? Wer behauptet das da eigentlich? Und was haben wir für eine Szenerie? Was für eine Quellenlage? Wie kann man einen so alten Text heute einordnen? Drei Verse aus dem Matthäusevangelium, geschrieben ungefähr 80 Jahre nach Christi Geburt in altgriechischer Sprache. In der Kirchengeschichte und in der Forschung wird dieser Matthäus teilweise als einer der Jünger Jesu angesehen. Einige sagen, er sei einer der Jünger Jesu gewesen. Das heißt jedenfalls, auch wenn man es nicht beweisen kann, es gibt Indizien dafür, er war dabei vielleicht, ein Augen- und ein echter Ohrenzeuge von Jesus. Der schreibt hier womöglich. Unser Schreiber hat das mutmaßlich selbst erlebt und selbst gesehen. So unwahrscheinlich ist das nicht. Wir finden jedenfalls bei Matthäus tatsächlich maßgebliche Schilderungen, die so nur bei ihm vorkommen. Zum Beispiel die Bergpredigt. Weltberühmt die Seligpreisungen von Jesus, Matthäus 5, selig sind die Friedensstifter. Selig sind die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Selig sind die, die geistig arm sind und so weiter. Was für ein unglaublich wunderbarer Text aus dem Mund von Jesus überliefert bis heute. Ich hoffe, dass ihn noch viele lesen werden, nicht nur 5%. Auch unser kurzer Text, den gibt es so in dieser Weise nur bei Matthäus. Wir haben vorhin noch Apostelgeschichte 1 gehört, gelesen von Lukas, der sich teilweise auch aus anderen Quellen bedient hat. Da gibt es Überschneidungen. Eine Beobachtung zur Dramaturgie, zum Spannungsbogen in unserem Text. Das Matthäusevangelium hat 28 Kapitel. Unsere drei Verse, sie stehen, ich habe es schon gesagt, ganz am Ende von 28 Kapiteln. Also da hat sich ein Schreiber durchaus was ausgedacht, dass er am Schluss so ein Finale hinlegt. Nach 28 Kapiteln. Es sind also nach der Darstellung des Matthäus quasi die allerletzten Worte, die Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat oder von denen Matthäus möchte, dass sie als seine wichtigsten Schlussworte angesehen werden. Man könnte sagen, eine Bilanz, mehr noch ein Vermächtnis, eine Mission, ein Auftrag, eine Sendung. Und was für ein Vermächtnis. Die berühmten letzten Worte von Jesus, diese letzten Sätze, sie sind kurz, prägnant und vor allem sind sie überwältigend. Sie sind gewaltig. Diese Worte sind fast unglaublich. Die letzten Worte von Jesus im Matthäusevangelium. Ich lese sie noch mal kurz, wir haben es ja eben gehört, dann haben wir sie noch mal im Ohr. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde, darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Was für ein Finale. Die letzten Worte des Jesus aus dem Matthäusevangelium, ein kurzer, ein gewaltiger Text, dazu drei Punkte. Erstens, eine himmlische Regierungserklärung haben wir hier auf Erden. Eine himmlische Regierungserklärung hier auf Erden. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wer bitteschön kann sowas von sich behaupten? Ist das nicht größenwahnsinnig? Bedrohlich? Oder im besten Fall weltfremd? Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Dieser Jesus, der hier ein allerletztes Mal zu seinen Jüngern spricht, es ist einerseits derselbe Jesus, mit dem sie unterwegs waren, den sie kennen, richtig gut kennen. Er war ihr Freund, ihr Lehrer, er war wie ein Vater, er war auch wie eine Mutter, wie eine liebevolle Mutter und vor allem, er hat Gutes getan und er hat vielen Menschen gut getan. Er hat Kranke geheilt, er hat mit göttlicher Vollmacht Wunder getan. Jesus, Gottes Sohn, und zugleich ein Mensch unter Menschen. Andererseits, hier in dieser Situation, in dieser letzten Szene, begegnet ihnen dieser Jesus, den die Jünger eigentlich so gut kennen, als ein völlig anderer. Völlig neu. Er ist nämlich von den Toten auferweckt. Er ist der Sohn Gottes. Und er zeigt sich auch ihnen auf diese Weise. Seine Jünger, die ihn ja eigentlich gut kennen, und ihn als Freund und fast als Kumpel oft erlebt haben, die fallen vor ihm nieder, steht am Anfang des Textes. Als sie ihn sehen, einige zweifeln. Hochinteressant. Die kennen den doch. Die haben doch alles mit dem erlebt und durchgemacht. Einige zweifeln. Was ist passiert? Die Mächtigen, vor allem die religiösen Mächtigen, das ist auch interessant, die religiösen Mächtigen, die haben ihm das Leben so schwer gemacht. Die empfanden diesen Jesus als gefährlich. Noch nie hatte jemand den Menschen Gott so nahe gebracht. Und er hat die Heuchelei der religiösen Führer entlarvt. Deshalb haben sie ihn bekämpft, ihm Fallen gestellt. Schließlich wurde Jesus gefoltert. Er ist qualvoll am Kreuz gestorben, doch Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Der Sohn Gottes erlebt. Dieser Jesus hat sogar den Tod überwunden. Ein Ausleger schreibt, der Auferstandene hat nun umfassend Teil an der Macht Gottes, an dessen Seite er mitregiert. Der Auferstandene hat nun umfassend Teil an der Macht Gottes, an dessen Seite er mitregiert. Deshalb kann Jesus sagen, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Es ist also tatsächlich eine Art himmlische Regierungserklärung hier auf der Erde und ein wirklich maximaler Herrschaftsanspruch, den er dort zum Ausdruck bringt. Eines allerdings ist schwierig. Für die, die Jesus nachfolgen, damals und heute, und eigentlich für alle Menschen. Bis heute empfinden es viele als unverständlich oder sogar unerträglich. Der ultimative göttliche Machtanspruch im Himmel und auf der Erde, diese Machtausübung hat schon immer wenig damit zu tun gehabt, wie wir Menschen nach unserer Weisheit diese Macht gern deuten. Ein maximaler Machtanspruch, aber unsere Vorstellung davon, wie denn Macht einzusetzen wäre, ist ganz anders, als wir das bei Jesus erleben und wie die Jünger das erlebt haben. Wie würden wir denn Macht ausüben, wenn wir sie hätten? Und dabei geht es jetzt gar nicht nur um Machtmissbrauch, siehe Herr Putin oder so, sondern auch um unsere persönliche Wahrnehmung. Wie würden wir eine solche Macht, eine solche maximale Macht denn positiv einsetzen? Wie würden wir das machen? Könnte und sollte Gott und Jesus nicht ganz anders eingreifen in die Ungerechtigkeit, in die Unzulänglichkeit, in die Abgründe dieser Welt, unserer Gesellschaft, unseres Lebens? Was würden wir denn tun, wenn wir diese Macht hätten, von der Jesus sagte, ich hab sie? Ich vermute, vielen, nicht nur mir, würden gleich einige einfallen, die wir sofort und wirksam zur Rechenschaft ziehen würden. Menschen, die offenkundig Spielregeln verletzen, Macht missbrauchen, kleine, mittlere und schlimmste Verbrechen verüben. Das würden wir doch gern machen. Die aus dem Verkehr ziehen. Und warum passiert da eigentlich nichts? Wie ist es denn mit Herrn Putin, einer, der gewalttätig und mit vielfältlich tödlichen Folgen alle Spielregeln verletzt, die wir so gelernt haben in unserer aufgeklärten Welt nach dem Zweiten Weltkrieg? Wie kann man diesem Putin das Handwerk legen, ihn aus dem Verkehr ziehen oder ihn mit den Mitteln des Völkerrechts gerecht zur Verantwortung ziehen? Wie kann man überhaupt einen solchen Krieg fair beenden und für echte Gerechtigkeit sorgen? Ich habe Politikwissenschaft studiert, Kriegsursachen und Konfliktforschung. Ich kenne keine guten Antworten auf diese Fragen. Und ich kenne auch keinen, der sie hätte. Und was dürfen wir von Jesus erwarten? Der, von dem die Bibel bezeugt, er ist der gerechte Richter, der Sohn Gottes, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde. Jesus, der hat tatsächlich eine Antwort gegeben. Schon vor seiner Kreuzigung hat er klargestellt, Johannes Evangelium Kapitel 18, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und was tut er, der Sohn Gottes? Statt zu strafen, trägt Jesus selbst die Strafe. Und zwar für alles und für alle, die das annehmen möchten. Jesus sorgt dafür, dass die, die schuldig sind, gar nicht erst ins Gericht müssen. Wo gibt es solch einen Richter? Jesus ist ein Richter, der die Strafe selbst auf sich nimmt. Ein König, der den Menschen dient, ein Lamm, das sich freiwillig opfert. Jesus Christus, er ist so anders als wir. Zweiter Gedanke. Ein weltumspannender Auftrag. Er beginnt bei dir und bei mir, hier und heute. Geht nun hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen, sagt Jesus. Jesus, der Sohn Gottes, der die Macht hat, alle Menschen frei zu machen, von Schuld, von Not, von Tod. Diese gute Nachricht, sie soll alle Menschen erreichen. Und zwar durch uns. Vielleicht wusste er ja schon, dass die meisten nicht Bibel lesen. Auch wenn sie es eigentlich könnten. Das klingt im Zeitalter der Globalisierung übrigens und der digitalen Medien und Algorithmen sogar gut machbar, dieser Auftrag. Viel leichter eigentlich als vor 2000 Jahren. Aber das Erstaunliche ist, für viele Christen heute ist dieser Auftrag buchstäblich ganz, ganz weit weg. Eine Art Spezialmission für Missionare, aber doch nicht für mich. Fangen wir doch mal an, bei dir und bei mir oder bei dem, was unsere Kirchen so machen mit dieser Macht. Ich meine nicht nur eure Kirche des Nazareners, auch die großen Kirchen. Was machen die denn mit diesem Auftrag? Ich meine hier bei uns in Deutschland. Ein Au-pair-Mädchen aus Südamerika, sie ist Christin und zu Gast bei einer Familie in Deutschland vor einiger Zeit. Diese Familie nimmt sie mit in ihre Kirchengemeinde. Es ist eine wahre Geschichte. Die hat Detlef Garbers vom christlichen Hilfswerk DMG International im Allianz-Magazin 1 berichtet. Nach einiger Zeit sagt die junge Frau zu ihrem Gastvater, ihr tut ja gar nichts. Ihr geht gar nicht hin zu den Menschen. Unsere Gemeinde in Ecuador, die kümmert sich um Arme und erzählt anderen von Jesus. Geht hin, so lautet der Auftrag, den Jesus seinen Nachfolgern gegeben hat. Und was tun wir? Der evangelische Theologe Klaus Douglas beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Kirchenentwicklung. Wirklich ein sehr interessanter evangelischer Theologe. Er leitet in Berlin das Projekt MIDI. Im Zentrum dieser Arbeit steht die Frage, wie können Menschen heute neu mit dem Evangelium erreicht werden? Klaus Douglas sagte mal sinngemäß einen sehr wahren Satz, den meine Frau und ich immer wieder ausgraben und zitieren. Jesus hat seine Nachfolger aufgefordert, eine Geht-hin-Gemeinde zu werden. Unsere Kirche hat sich in den vergangenen Jahrhunderten aber genau entgegengesetzt entwickelt in eine Kommet-her-Gemeinde. Jesus möchte eine Geht-hin-Gemeinde. Ich weiß nicht, wie das bei euch hier im Raum Hanau ist. Meine Frau und ich haben im Laufe der Jahre viele Kirchengemeinden kennengelernt, auch durch meinen Beruf jetzt in mehreren Bundesländern. Wir selbst sind Baptisten von Haus aus. Und im Großen und Ganzen beobachten wir überall in Deutschland ein ähnliches Bild. Viele Kirchen haben vor allem in den 70er und 80er Jahren Gemeindezentren gebaut. In den Landeskirchen sprudelten die Kirchensteuereinnahmen und viele Freikirchen wurden finanziell getragen von Leuten aus der gehobenen Mittelschicht. In den besten Jahren gebaut wurden Zentren mit damals sehr modernen Multifunktionsraumangeboten. Gottesdienstraum, das kennen wir auch. Ein Eltern- und Kind-Aquarium mit Live-Übertragung aus dem Gottesdienstraum. Kleine Gruppenräume, große Gruppenräume für die Jugend, für Senioren oder fürs Gebet mit Medieneinrichtungen, voll eingerichtete Großküchen, Tischtennis, Kickerangebote und später in manchen Landeskirchen auch Yoga-Studios. Kommet her, das ist zum Raum- und Gemeindekonzept geworden. Und wichtig war offenbar vielen, dass wir uns mit unseresgleichen wohlfühlen. Was ist uns besonders wichtig hier in der Kirche? Geht es uns vor allem um eine Wohlfühlgemeinde? Heute stehen hunderte dieser kirchlichen Begegnungszentren leer. Wenn es gut läuft, werden sie vermietet an Nachhilfevereine, Volkshochschulen oder an die schwarze Gospelgemeinde. Der Grund, keiner kommt. Oder nur noch alte Leute. Ich glaube, Klaus Douglas hat recht. Die flächendeckende Krise unserer Kirche in Deutschland, sie hat auch damit zu tun, dass wir an diesem Punkt nicht auf Jesus hören, sondern das Gegenteil machen. Jesus sagt seinen Nachfolgern, geht hin zu den Menschen und wir organisieren eine Komitär- und Wohlfühlkirche, vor allem für die, die sowieso schon da sind. Ich will nicht missverstanden werden. Wir brauchen Kirchen, Gebäude und Gemeindehäuser, wo wir uns treffen können. Sie sollen uns auch baulich und technisch, so gut es geht, in die Lage versetzen, eine zeitgemäße Verkündigung zu praktizieren, attraktive Angebote für die Menschen anzubieten. Gerade in unserer lauten Zeit brauchen wir auch Orte der Stille. Wir brauchen Stille, aber wir brauchen nicht Stillstand. Wir brauchen Kreativität, damit umzugehen und die Bereitschaft zu überlegen, wie können wir die gute Nachricht von Jesus heute in geeigneter Weise weitertragen. Wie können wir sie vorleben? Wie können wir sie zu den Menschen bringen? Wie können wir zu ihnen hingehen? Nicht da, wo wir sind, sondern da, wo sie sind. Übrigens, das ist jetzt ein Bezug zu meiner Arbeit, viele Menschen sind in den Medien unterwegs, vor allem in den sozialen Medien. Das ist ja unser Arbeitsgebiet, ja? Die Plattform TikTok. Das ist der Ort, wo die allermeisten Jugendlichen ihre Informationen herholen. Unsere neue Pro-Zeitschrift wird sich damit beschäftigen. Ein ganz, ganz schwieriges Thema. TikTok gehört China und der Partei, der Kommunistischen Partei Chinas und wird auch von dort durchaus gesteuert. Wir kennen durch unsere Arbeit, und es gibt dort ganz schlimme Angebote, wo Menschen, die zerstörerisch sind für Menschen, aber auch Informationen. Und wir haben eine junge Frau kennengelernt in unserem Netzwerk, die dort auf Jesus aufmerksam geworden ist, in einer Weise, dass sie wirklich glaubt. Also nicht nur mal Jesus gehört. Wie gehen wir damit um? Also wir beschäftigen uns auch damit, wie wir mit solchen neuen Phänomenen umgehen. Wir können es auf keinen Fall ignorieren, weil viele Millionen junge Menschen da unterwegs sind. Ja, wir können ja nicht sagen, wir gehen da nicht hin, nur weil uns das nicht gefällt. Ich habe da keine fertige Antwort, außer dass wir uns darauf einlassen. Der Apostel Paulus schrieb den Christen in der Gemeinde Ephesus, tragt an euren Füßen als Schuhe die Bereitschaft, die gute Nachricht vom Frieden zu verkünden. Und Jesus sagt in unserem Text direkt danach noch zwei Dinge, die ihm wichtig sind. Seine Nachfolger sollen hingehen zu den Menschen, neue Jüngerinnen und Jünger gewinnen und sie sollen sie taufen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist spannend. An dieser Stelle findet sich erstmals die dreigliedrige trinitarische Formel. Eine Taufe auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und auch das zeigt, dass der Jesus, der hier spricht, vollmächtig ist, im Namen der dreieinigen Gottheit zu sprechen. Jesus also formuliert hier die Dreieinigkeit des einen und einzigen Gottes und er sagt damit, jeder Mensch kann sich in der Taufe mit diesem Gott versöhnen und verbinden. Es ist wirklich so, diese letzten Worte Jesu, dieser Auftrag an seine Jünger, viele, viele Menschen anzusprechen, er ist eine Einladung zum dreieinigen Gott. Diese Einladung von Jesus zu Gott, sie gilt jedem Menschen. Die Taufe bedeutet formal die Zugehörigkeit zu Gott und sie symbolisiert Reinwaschung von der Schuld und den Beginn eines neuen Lebens. Aber das ist noch nicht alles. Jesus sagt, tauft die Menschen und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das heißt, Die Taufe ist Jesus wichtig, aber erst die Lehre ermöglicht ein echtes Wachstum im Glauben. Und deswegen bin ich auch eurer Gemeinde so dankbar, dass ihr vom Wort Gottes selber aus mit den Menschen kommuniziert und selber euch damit beschäftigt. Das ist aus meiner Sicht elementar, daraus die Lehre abzuleiten und nicht irgendeine ethische Lehre. Auch hier nochmal Klaus Douglas: Wenn wir es nicht schaffen, den Menschen wieder eine Liebe zur Heiligen Schrift zu vermitteln, wird das Christentum in Europa weitgehend aussterben. Dann wird vielleicht die Kirche als Institution überleben, aber nicht das Christentum. Predigen allein genügt nicht, sagt Klaus Douglas. Das heißt, wenn unsere Kirchen zukunftsfähig bleiben wollen, brauchen sie die Bereitschaft, auf die Menschen zuzugehen, mit dem Wort Gottes. Sie brauchen Fantasie und Kreativität für eine zeitgemäße christliche Verkündigung, für Angebote. Und dazu gehört auch, dass wir immer wieder vermitteln, erzählen und aufzeigen, wie Gott ist, wer Jesus war, wie er war. Es ist so wichtig, dass wir im suchenden, im lernenden Gespräch und Austausch bleiben, auch untereinander, voneinander lernen über das Buch der Bücher, über die Bibel, über das Wort Gottes. Ein letzter Gedanke, und auch der ist mir noch wichtig. Ich habe etwas gesagt über die himmlische Regierungserklärung: Mir ist gegeben alle Macht, sagt Jesus, und über den weltumspannenden Auftrag, die Einladung zum dreieinigen Gott, der sagt: Geht hin zu den Menschen. Und nun kommt der allerletzte Satz im Matthäus-Evangelium. Er lautet: Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Was für ein Trost. Was für ein Versprechen aber auch. Das ist nicht nur irgendein Spruch. Dieser Matthäus, der Autor, der hat sich wirklich überlegt, warum das der letzte Satz von allem ist. Er beansprucht Gültigkeit. Und das ist ein ganz, ganz großer Trost. Was für ein Versprechen. Und auch hier nochmal die Frage: Wer kann eigentlich eine solche Zusicherung geben? Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wer kann denn sowas von sich sagen? Ja, wenn wir das Glück haben, eine Ehe eingehen zu können im Leben. Wir wissen, dass statistisch gesehen ganz viele Ehen, auch christliche, auf der Strecke bleiben. Aber auch meine Frau und ich werden irgendwann auseinandergehen müssen, weil der Tod uns scheidet. Ja? Ein solches Versprechen kann selbst der beste Ehepartner nicht geben. Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Was für ein Versprechen. Wer kann sowas sagen? Zumal, wenn wir ihn gar nicht sehen, diesen Jesus. Sowas kann nur einer sagen, der wirklich die maximale Macht hat. Und die Vollmacht von Gott, vom Vater selbst, das kann nur einer sagen, der im Heiligen Geist bei uns ist. Unsichtbar, aber bei uns, der dreieinige Gott. Er lädt uns ein und er selbst kommt zu uns und er bleibt bei uns. Dieser dreieinige Gott, dieser unsichtbare, liebende, tröstende, vergebende und zur Vergebung befähigende, lebendige Gott. Er sagt zu dir und er sagt zu mir. Er sagt zu euch als Gemeinde und er sagt zu seinem Volk Israel: Ich werde dich niemals allein lassen. Niemals. Diese Verheißung am Schluss, sie ist eine Fahrkarte für eine hoffnungsvolle Zukunft. Ein Ticket in den Himmel. Denn es ist eine Zukunft mit Gott, egal wohin die Reise geht und egal wann, er ist da. Eins ist wichtig: Diese ganze Schlussrede von Jesus, sie ist adressiert an seine Nachfolger. Und sie haben ein Leben zu bestehen in dieser Welt. Und es ist oft eine dunkle Welt. Und es ist, wie wir inzwischen mehr wissen als in den letzten Jahren, auch eine böse Welt. Aber es ist eine Welt mit Hoffnung. Und die kommt von Jesus, mit Jesus und durch Jesus. Ist das nur ein billiger Trost, so am Schluss noch so ein schöner Spruch? Eine schöne Mutmachgeschichte, eine Erinnerung an eine beeindruckende historische Figur aus der Antike, die viel Gutes getan hat. Nein, diese Ansage, diese Zusage, diese Einladung, sie gilt. Jesus lebt, er ist unsichtbar, aber er hat sich für immer mit seinen Nachfolgern verbunden. Und deshalb wird auch die Gemeinde Jesu leben. Und sie darf damit rechnen, dass sie Kraft und Vollmacht bekommen wird, ihren Auftrag, diesen schwierigen Auftrag zu erfüllen. Diese Worte wollen uns daran erinnern, Jesus regiert im Verborgenen, aber wirksam und für immer. Es gibt Menschen, die das glaubwürdig bezeugen können. Das ist nicht nur hier vorne verlesen und verkündet und behauptet. Es gibt Menschen, die das bezeugen können, weil sie es erlebt haben. Es gibt einen Satz, ein Zitat, das viele von uns kennen, ein Satz mit drei Worten. Es wird regiert. Habt ihr schon mal gehört, ne? So hat es Karl Barth formuliert, einer der bedeutenden Theologen des 20. Jahrhunderts. Der Schweizer, der auch nicht unumstritten ist, hat aber auch viele gute Dinge erkannt, viele wichtige Dinge, wie ich finde. Er lehrte an deutschen Universitäten, als Hitler an die Macht kam, und er hat dem Nationalsozialismus die Stirn geboten. Er gilt als einer der wichtigsten Begründer der bekennenden Kirche. Dieser Mann wusste, was es bedeutet, wenn er sagte, es wird regiert. Und sehr spannend ist, es wird regiert. Diesen Satz hat Karl Barth angeblich am Abend vor seinem Tod am 10. Dezember 1968 gesagt. Und er hat an diesem Abend vor gut 55 Jahren noch ein paar Sätze dazu gesagt. Sie sind jedenfalls so aufgeschrieben worden. Es sind Worte, die hören sich so an, als wären sie in unsere Zeit gesprochen. Zu mir und zu uns, in unsere Zeit, wo so viel Verunsicherung, wo so viel Angst und so viel Ablenkung und Desorientierung herrscht, wo so viel Aggression, so viel Machtmissbrauch ist und so viel Ohnmacht. Karl Barth sagt, ja, diese Welt ist dunkel. Nur ja nicht die Ohren hängen lassen. Niemals. Denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern es wird regiert, und zwar hier auf Erden, aber ganz von oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regimente, schreibt er weiter oder sagt er weiter, darum fürchte ich mich nicht. Gott lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns. Es wird regiert. Jesus Christus ist gegeben. Alle Macht im Himmel und auf Erden. Amen.